HR Info. Wissenswert.
Bäume spenden uns im Sommer Schatten. Einzelstehend können sie ein attraktiver Blickfang sein in den öden, ausgeräumten Agrarlandschaften. Und nicht zuletzt, sie liefern das Holz für unsere Möbel. Bäume sind also Nutzpflanzen und das gilt für ganz Europa. Wildnis, echte Naturwälder, die gibt es seit langem nicht mehr. Wir Menschen haben nicht nur die Siedlungen und das Ackerland gestaltet, sondern auch die Wälder. Und das schon erstaunlich früh. Unser Einfluss auf den Wald und unser Bild vom Wald, beides möchte ich Ihnen aus unterschiedlichen Blickwinkeln nahebringen in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Die Region zwischen Wetterau, Vogelsberg und Rhön bis hinauf nach Fulda wurde im Mittelalter mit einem sprechenden Namen bezeichnet: Buchonia, das Buchenland. Schon aus römischer Zeit ist der Bezug auf die Buche für diese Gebiete nördlich, also außerhalb des Limes, belegt. Zwar gab es damals auch Eichenwälder in dieser Region, aber die Buche war die vorherrschende Baumart in Mitteleuropa. Und im Prinzip ist das auch heute noch so. Oder besser gesagt, es ist wieder so, dort jedenfalls, wo die Förster keine neuen Fichtenmonokulturen anpflanzen. Die Vorherrschaft der Buche war jedoch keineswegs schon immer da, denn es gab Zeiten, da war das heutige Hessen, ja ganz Mitteleuropa, leer und wüst. Die Eiszeiten hatten alle Bewohner zerstreut, die Tiere, die Bäume und auch die Menschen. Das bislang letzte Kältemaximum erlebte Europa vor rund 20.000 Jahren. Die Permafrostgrenze erstreckte sich damals vom Schwarzen Meer bis hinein ins Herz von Frankreich. Deutschland lag unter einem riesigen Gletscher, dessen eisige Zungen schafften aus Skandinavien viel Sand und unzählige Findlinge heran. Kein Baum überlebte diesen tausende Jahre andauernden Kälteeinbruch. Aber dann, vor 10.000 Jahren, da wurde es wieder wärmer. Aus Spanien und vor allem aus dem Gebiet der heutigen Türkei wurde Europa allmählich wieder besiedelt, auch von den Menschen. Als Jäger und Sammler folgten sie vermutlich den Wanderungen der Wildtiere. Und auch eine abwechslungsreiche Pflanzenwelt drang von Süden nach Norden allmählich wieder vor. Eine natürliche Vegetation?
Also eigentlich ist es so, dass es eine natürliche Vegetation als ein starres Bild überhaupt nicht gibt,
sagt Professor Hans-Jörg Küster. Er ist Professor am Institut für Geobotanik der Universität Hannover.
Es ist also nicht so, dass ein Baum es nur alleine sein kann, der natürlich ist, sondern nach der letzten Eiszeit kamen zunächst einmal die Kiefern und die Birken und dann haben sich die Eichen ausgebreitet und später erst sind die Buchen dazugekommen und es ist sehr gut möglich, dass der Mensch etwas mitgewirkt hat bei der Ausbreitung der Buchen, weil er nämlich Eichenwälder geschlagen hat, um Bauholz zu gewinnen und um Flächen zu gewinnen zum Anbau von Getreide. Und diese Flächen hat er nach einigen Jahrzehnten wieder verlassen und dann ist ein neuer Wald aufgekommen. Da kamen natürlich auch erstmal die Birken und Kiefern wieder hoch und dann kamen auch die Eichen dazu, aber die Eichen waren dann noch sehr klein, als auch Buchen dazugekommen sind und die Buchen sich dann ausbreiten konnten.
Was Professor Hans-Jörg Küster hier mit wenigen Worten erläutert, das ist ein spannender ökologischer und kulturgeschichtlicher Vorgang. Ökologisch insofern, als die Eichen nach der Eiszeit besser als die Buchen mit dem zeitweise noch rauen Klima in Mitteleuropa zurechtkamen. Deswegen konnten die Eichen relativ schnell große zusammenhängende Bestände bilden. Sowohl die heimischen Stieleichen als auch die Traubeneichen sind aber sogenannte Lichtbaumarten. Das heißt, sie benötigen zum Wachsen mehr Licht als etwa die Rotbuche. Und daher bilden Eichen offene, lichte Kronen. Ein Eichenwald ist also vergleichsweise sonnendurchflutet. Deshalb konnten in diesen lichten Wäldern im Laufe der Jahrhunderte auch Buchensämlinge zu stattlichen Bäumen heranwachsen. Und dank ihrer wesentlich dichteren Kronen konnten diese Buchen den Waldboden allmählich so schattig machen, dass junge Eichen immer größere Not hatten, genug Licht einzufangen. So wandelte sich allmählich der Eichenwald in Mitteleuropa in einen Buchenwald. Das harte Holz der Eichen diente aber auch als Bauholz, als die Bewohner Mitteleuropas vor ungefähr 7500 Jahren sesshaft wurden und erstmals Landwirtschaft betrieben. Zuwanderer aus Anatolien hatten damals diese Kulturtechnik im Gepäck. Und ihre neuartige Kultur verdrängte rasch den jahrtausendealten Lebensstil der Jäger und Sammler. Hans-Jörg Küster.
Wir können jedenfalls feststellen, die ganze Zeit, in der Siedlungen gegründet und wieder aufgegeben worden sind, hat sich die Buche bei uns ausgebreitet über mehrere Jahrtausende, etwa 5000 vor Christi Geburt, bis in die Zeit des frühen Mittelalters hinein. Und dann ist die Buche der sehr charakteristische Waldbaum Mitteleuropas geworden.
Der zuvor geschilderte ökologische Hintergrund für den Wandel der Eichenwälder hin zu Buchenwäldern ist aber nur ein Teil des gesamten Geschehens. Hinzu kommt der Beitrag des Menschen. Dank archäologischer Funde ist nämlich belegt, dass die frühen Siedlungen bis hinein ins Mittelalter nicht auf Dauer angelegt waren. Über Jahrtausende hinweg wurden Siedlungen errichtet und wieder aufgegeben.
Wir haben natürlich keine Chronik darüber, wie lange die Siedlungen bestanden haben, denn die Vorgeschichte zeichnet sich ja dadurch aus, dass es keine schriftlichen Quellen gibt. Diese Siedlungen müssen schon etwa 100 Jahre, vielleicht auch mal 70 Jahre, vielleicht auch mal 200 Jahre bestanden haben. Sie lassen sich aber von den Archäologen immer einem ganz genauen Zeithorizont zuordnen, beispielsweise der Periode Hallstatt D, das wäre also ungefähr um 500 vor Christi Geburt, oder Laten A, das kann also immer wieder so gesagt werden, und jede dieser einzelnen Epochen steht für ungefähr ein bis zwei Jahrhunderte. Sie lassen sich also immer wieder so zuordnen.
Die Siedlungen und die sie umgebenden Ackerflächen lagen nach diesem Wegzug brach, sodass eine neue, vom Menschen wieder unbeeinflusste Pflanzenwelt sich ansiedeln konnte. Der Pollen dieser Pflanzen hat sich im Boden solcher ehemaligen Siedlungen erhalten und er wurde von Forschern wie Professor Hans-Jörg Küster ausgewertet. Mit folgendem Ergebnis: Birken und Kiefern zählten jeweils zu den ersten Baumarten, die sich dank ihrer leichten, vom Wind verbreiteten Samen ansiedeln konnten, neben anderen Pionierpflanzen wie etwa Heidekraut oder Brombeere und Hasel. Lichte Wälder entstanden, in die von Vögeln auch Eicheln und Bucheckern eingetragen wurden. Nun ist die Buche aber etwas schnellwüchsiger als die Eiche. Die Buche siegte in der Konkurrenz über die Eiche und so entstanden auf den ehemaligen Siedlungsflächen Buchenwälder. Wissenschaftlich belegt dank der modernen Pollenanalyse. Es war also der Mensch, der Buchonia, das mittelhessisch-nordhessische Buchenland, zumindest ganz wesentlich mitgestaltet hat.
Wir wissen ungefähr die Zahl der Hütten. Wir wissen ungefähr, dass es vielleicht 70 bis 100 Menschen waren. Wir wissen nicht, wie weit sie gezogen sind. Es kann sein, dass das mehrere hundert Meter waren. Es kann sein, dass es einige Kilometer waren. Es kann aber auch durchaus sein, dass es längere Strecken waren. Nur ich denke mir, dass es nicht allzu lange Strecken waren, denn sie mussten immer das ganze Saatgut mitnehmen, um sich da wieder etablieren zu können. Und sie brauchten auch Nahrung, die sie auf der Wanderung sozusagen verbraucht haben. Sie wurden aber von den Leuten, die das von außen gesehen haben, also beispielsweise von den Griechen und Römern, die nicht gewandert sind, wurde das als das besonders Charakteristische dieser Menschen gesehen, und die haben dann aufgeschrieben, die Barbaren wandern.
Die These von Hans-Jörg Küster lautet folglich: Nach der letzten Eiszeit hatten nicht allein Klimafaktoren das Vordringen der Buche bewirkt. In ganz erheblichem Maße war vielmehr auch der sesshaft gewordene Mensch daran beteiligt. Zugespitzt sagte Hans-Jörg Küster im Verlauf einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing, die Vegetationsentwicklung war nicht in erster Linie abhängig vom Klimawandel in diesen frühen Jahrhunderten, sondern sie war sehr viel stärker von den Landnutzungssystemen der Menschen gesteuert. Und weiter, das Verbreitungsgebiet der Buche habe sich den Pollenanalysen zufolge ab dem 7., 8. Jahrhundert nach Christus nicht mehr ausgeweitet. Just nicht mehr ab dem Zeitpunkt, als auch die Siedlungen nicht mehr verlagert wurden. In einem Vortrag in Tutzing fasste Hans-Jörg Küster seine Forschungsergebnisse so zusammen.
Uns kommt das also heute geradezu abenteuerlich vor. Man gründet für 100 Jahre oder für 200 Jahre eine Siedlung und dann gibt man das Ganze wieder auf. Aber das hat große Konsequenzen für die Umwelt, weil nämlich nach der Aufgabe einer solchen Siedlung eine Sekundärsukzession zum Wald ablaufen kann, sich der Wald also neu bilden kann. Und das wird im Mittelalter umgestellt. Es gibt immer noch diese Dörfer, die sind ungefähr gleich groß, aber sie werden nicht mehr verlagert, sondern sie bleiben ortsfest bestehen. Also die Hypothese ist, dass man in früherer Zeit die Siedlung immer dann verlagert hat, wenn die Erträge auf den Feldern nachgelassen haben oder wenn es keine Bäume mehr in den Wäldern gab, also wenn da zu wenig Holz zu holen war. So ein Eichenstamm ist schwer zu transportieren. Man kann ihn zwar rollen oder so, aber das ist trotzdem eine Menge Arbeit. Dann geht man eben ein paar hundert Meter in den Wald hinein, dort wo er noch steht, und baut dort neue Häuser.
Waren jahrtausendelang gleichsam die Siedlungen dem Wald hinterher gewandert, wandert ab dem frühen Mittelalter der Wald gleichsam in die Siedlungen hinein. weniger blumig gesagt, es entsteht eine Infrastruktur, also Wegenetze, über die man intensiver als zuvor Handel treiben konnte. Holz für den Bau der entstehenden Städte wurde beispielsweise auch per Floß über Wasser und oft über weite Entfernungen herbeigeschafft. Und in der Nähe der Städte wurden gezielt neue Wälder angelegt. Wälder, die sich vielerorts als Stadtwälder bis heute erhalten haben. Lange Zeit waren die Wälder kein Ort für Romantiker, sondern bestenfalls ein nützliches Übel, um sich Bauholz, Feuerholz und Holzkohle zu beschaffen. Ihre auch emotionale Wertschätzung wuchs erst, als die Bäume so gut wie überall in Mitteleuropa abgeholzt waren. Im Gegenzug zum Verlust der Wälder also. Und das ist bis heute im Prinzip so geblieben. Zum Stichwort Waldrodung liefert die Internetsuchmaschine Google mehr als 50.000 Treffer. Zu Waldsterben mehr als 200.000 Treffer. Im öffentlich geführten Diskurs erscheint der Wald offenbar heute weithin als ein Gebiet, um dessen Erhalt man kämpfen muss, um das man sich Sorgen macht. Andererseits, zu Waldspaziergang gibt es 400.000 Treffer.
Im Gegenteil zu dem, was wir aus den Medien wahrnehmen, wo ja eine große Unruhe kommuniziert wird, Waldrodungen, Waldverlust in den Tropen, aber auch in Deutschland, unsachgemäße Waldbewirtschaftung. Das alles tritt in den Hintergrund, wenn die Menschen den Wald betreten,
sagt Dr. Annika Gaggermeier vom Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik der Technischen Universität München. In einem Forschungsprojekt hat sie Waldbesucher befragen lassen nach deren Gefühlen, wenn sie einen Waldspaziergang machen, mit eindeutigen Ergebnissen.
Wald ist ein Wohlfühlraum, also ein Raum, der ein enormes Wohlempfinden bei den Besuchern auslöst. Und es bleiben bei diesem Waldbesuch eben Erinnerungen hängen, die ausgesprochen positiv und wohlwollend sind. Ein wichtiges Stichpunkt da ist wirklich das Hören, und zwar eigentlich das, was wir eben nicht hören, die Stille, die Ruhe. Und diese Erlebnisse prägen den Waldbesuch, und in dem Zusammenhang haben dann all die Erfahrungen und das, was wir gelesen haben über den Wald und das, was mit dem Wald passieren kann, ja, das spielt da in dem Zusammenhang gar keine große Rolle.
Annika Gaggermeier und ihre studentischen Helfer haben auch nachvollzogen, wie es zustande kommt, dass in den Medien sehr häufig die Kritiker des Waldbaus zu Wort kommen, während diejenigen Menschen, die ihre Forschergruppe im Wald angetroffen hat und dort befragt hat, in ihrer Mehrheit ganz andere Gedanken zum Thema Wald äußern.
Das liegt vermutlich einfach daran, dass wenn wir in einer positiven Grundstimmung sind, die Aspekte in unserer Erinnerung bleiben, die zu dieser positiven Grundstimmung passen. Das ist in dem Fall dann einfach die Ruhe, die Stille, die Abwechslung, das schöne Erleben im Wald. Und das, was wir im Hintergrund haben, diese negativen Erfahrungen, die rutschen einfach durch.
Und die kommerzielle Nutzung des Waldes, das Abschlagen der Bäume, ihr Verkauf, wird das von den Waldbesuchern kritisiert?
Erstaunlicherweise eher weniger. Also die Waldbewirtschaftung wurde von selber eigentlich kaum genannt. Wenn man die Leute direkt auf den Prozess der Forstwirtschaft, auf das Bäumefällen anspricht, dann lässt sich eine große Gruppe identifizieren, die dem zustimmt, die sagt, ja, das muss sein, der Wald muss gepflegt werden. Und es gibt eine andere Gruppe, die allerdings kleiner ist, die da negative Assoziationen zu hat, die negative Emotionen empfindet, die Traurigkeit empfindet, wenn Bäume gefällt werden, die auch Ärger und Wut verspüren und eine Beeinträchtigung des Erholungserlebnisses, weil Bäume fällen ist immer mit Sperrungen verbunden. Das heißt, wir müssen einen Umweg in Kauf nehmen.
Es sind also eher die unmittelbar wahrnehmbaren Hindernisse im Wald, die stören, und weniger die großen, medial verbreiteten Szenarien von Kahlschlägen und von Stangenwäldern. Was aber gilt den Besuchern als schön im Wald? Auch das hat die Forschergruppe um Annika Gaggermeier erfragt. Und sie hat es mir am Rande einer Fachtagung der Evangelischen Akademie Tutzing so geschildert.
Das Schöne am Wald ist das Abschalten. Wir können in den Wald gehen und Dinge hinter uns lassen, die wir im städtischen Raum, im belebten Raum, mit menschenbevölkerten Raum ausgesetzt sind. Wir brauchen im Wald keine Geldbörse, wir müssen und können im Wald nichts kaufen. Und das wurde bei unseren Interviews ganz oft genannt, dass dieses Erholungserlebnis entsteht dadurch, dass ich entspannen und abschalten kann. Wir wissen zwar nicht genau, was abgeschalten wird, weil es ist sehr schwierig, Menschen zu fragen, was schaltest du denn jetzt gerade in diesem Augenblick ab? Das lässt sich verbal nicht festhalten. Aber ich glaube, genau das ist eigentlich dieser Kern des Erholungserlebens im Wald.
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang eine juristische Besonderheit des Waldes. Im Hessischen Waldgesetz wurde sie so formuliert:
Jeder darf Wald zum Zwecke der Erholung betreten. Durch die Benutzung darf die Lebensgemeinschaft des Waldes nicht gestört, die Bewirtschaftung des Waldes nicht behindert und die Erholung anderer nicht beeinträchtigt werden.
Das ist im Waldgesetz so geregelt. Man kann überall im Wald auch in Privatbesitz herumlaufen und kann auch Pilze und Beeren sammeln. Das ist allgemeines Betretungsrecht,
sagt Olaf Schmidt, der Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft.
Das wird auch genutzt, aber in den stadtnahen Wäldern bewegt sich doch der meiste Strom der Besucher tatsächlich auf den Wegen. Und am liebsten haben die Besucher dann eben eher schmalere, aber doch feste Wege, wo man eben die Natur erleben kann, ohne dabei aber eben Gefahr zu laufen, dass man über Stämme stolpern muss oder durch den Sumpf waden muss. Das gefällt eigentlich den Waldbesuchern am meisten und abwechslungsreiche Waldbilder. Mal natürlich auch umgestürzte Bäume, dann wieder ein Blick in die Lichtung, dann vielleicht eine Blumenwiese, also dann eine blühende Hecke, dann vielleicht eine schöne blühende Vogelkirsche am Wegesrand. Das lieben eigentlich die Waldbesucher, die Abwechslung und das Gefühl, sich trotzdem in ein sehr natürlichen Umfeld zu bewegen.
Wobei es wichtig ist, die Betonung auf das Wort Gefühl zu legen und nicht so sehr auf die Natürlichkeit. Denn gerade die erwähnten und von Besuchern viel genutzten stadtnahen Wälder sind ja reine Kunstprodukte der försterlichen Landgestaltung. Wahre Wildnis, die gibt es wohl in Deutschland nirgends mehr.
Nein, ich glaube nicht, dass es in Deutschland noch Wildnis gibt. Wildnisgebiete sind großflächige, vom Menschen vollkommen unbeeinflusste Gebiete, wo die natürliche Entwicklung mit allen Tieren und Pflanzen, mit allen biologischen Faktoren und abiotischen Faktoren stattfinden kann, ohne menschlichen Einfluss. Und das gibt es nicht mehr in Deutschland und auch nicht mehr in Mitteleuropa. Vielleicht gibt es sehr, sehr naturnahe Gebiete noch in den Bayerischen Alpen, im Hochgebirge. Aber selbst dort gibt es sehr viele Wanderer, sehr viele Bergsteiger, gibt es hier Almweide. Also der Mensch hat unsere Landschaft überall schon beeinflusst.
Und das gilt auch für so schöne wildromantische Gebiete in Nordhessen wie den Urwald Sababurg im Reinhardswald und für die Heimsimsen-Rotbuchen-Biotope im Nationalpark Kellerwald.
Das sind sehr naturnahe alte Wälder, die jetzt eben Nationalpark geworden sind. Selbstverständlich, auch dort hat der Mensch genutzt. Vielleicht aber nicht so einen langen Zeitraum wie in anderen Gebieten. Im Bayerischen Wald hat vielleicht die Forstwirtschaft 200 Jahre Geschichte. In vielen anderen Waldgebieten Deutschlands ist sie vielleicht schon seit 500 Jahren sehr stark gewesen. Und deswegen natürlich, es sind solche Naturschutzgebiete häufig sehr naturnahe Lebensräume, aber manchmal auch sekundäre Lebensräume, zum Beispiel Magerrasen oder Trockenrasen, die eben durch die menschliche Nutzung mit Beweidung zum Beispiel, entstanden sind und die auch ein reichhaltiges Tier- und Pflanzenleben beherbergen.
Und die gelegentlich recht ruppig begärtnet werden müssen, wenn auf einem solchen ökologisch wertvollen Magerrasen plötzlich nur noch blaue Lupinen wachsen. Im Vogelsberg ist das beispielsweise leider mancherorts zu beobachten. Aber selbst weitgehend naturnah sich entwickelnde Wälder sind nicht in jedem Fall besonders artenreiche Gebiete. Je dichter die Kronenbereiche sind, desto weniger Licht gelangt auf den Boden und desto weniger Pflanzenarten können dort überleben. Und auch die Vogelwelt ist im Wald nicht besonders artenreich. Olaf Schmidt.
Also wenn man jetzt nur an die dicht bebauten Innenstädte denkt, da ist natürlich für Natur wenig Platz. Aber denkt man schon an die Villenviertel, an die Schrebergärten in den Städten oder denkt man eben an die Grünanlagen, an die Parks in den Städten und da sieht man, da kann sich sehr viel Natur erhalten. Und die Untersuchungen zeigen eben, dass es sehr hohe Brutvogeldichten gibt in den Städten. In München eben 140 Brutvogelarten oder in Berlin noch mehr. Ein naturnaher Wald hat vielleicht 40 Brutvogelarten.
Was für die Vogelwelt gilt, das gilt vielerorts auch für die Bäume. Auch da ist die Vielfalt in den Städten oft größer als in den geschlossenen Waldgebieten. Allerdings stehen die Bäume in den urbanen Gebieten meist einzeln, entlang der Straßen und in den Gärten. Ein geschlossenes Laubdach ist eher selten. Und das hat Folgen, sagt Professor Andreas Rohloff vom Lehrstuhl für Forstbotanik der Technischen Universität Dresden.
Wenn wir uns Stadtbäume im Vergleich zu, wo sie ja alle herkommen, Waldbäumen ansehen, was sie in der Stadt so ertragen müssen, dann fallen die Temperaturunterschiede auf und das spitzt sich ganz besonders zu vor weißen Fassaden oder noch stärker natürlich vor Glasfassaden, dass die Sonne dann nicht mehr nur von einer Seite kommt, sondern von zwei Seiten und dann schnell mal an einem 35 Grad warmen Sommertag, heißen Sommertag, über 45 Grad in der Krone zu messen sind.
Angesichts einiger extrem heißer Sommer, die wir in den vergangenen Jahren in Deutschland hatten, reagieren inzwischen auch die Stadtplaner auf den sich abzeichnenden Klimawandel.
Grundsätzlich ist auf alle Fälle der Trend, dass diese Dinge immer stärker mit berücksichtigt werden. Natürlich erst, wenn jetzt heute Bäume gepflanzt werden, dass man sich Gedanken macht, ob diese Baumart, die ich pflanze, in der Hinsicht Trockenstress, Hitze und an der Straße Streusalz und Bodenverdichtung, ob die Baumart das 50 bis 100 Jahre ertragen wird. Bei einem Baum, der heute schon steht, kann ich natürlich nichts mehr in der Krone machen, um dem zu helfen, sondern da ist immer wieder, Gott sei Dank, aus meiner Sicht erstaunlich und beeindruckend, wie anpassungsfähig Bäume sind, dass sie sich an die Verhältnisse dann auch im Laufe, wenn sie sich nicht zu schnell ändern, die Verhältnisse, dass sie sich im Laufe der Zeit auch dran anpassen, also an zunehmende Trockenheit und eben auch die Temperaturen. Die Blätter werden ja bei Laubbäumen jedes Jahr neu ausgetrieben, entwickelt. Und da haben wir bei verschiedenen Umweltfaktoren eindrucksvolle Beispiele gefunden, dass die neu austreibenden Blätter mit diesem Stressfaktor besser klarkommen als die Blätter, die vorher da waren.
Andreas Roloff ist Experte für die Biologie von Stadtbäumen und er weiß daher sehr genau, wie Bäume auf Hitze und auf Wassermangel reagieren.
Dass zum Beispiel die Blätter eine dickere Wachsschicht bekommen, um mehr Hitze auszuhalten, dass die Blätter kleiner werden, dass teilweise auch die Blattform sich ein bisschen anpasst, also mehr. Wir haben festgestellt, dass am besten an Hitze angepasst gefiederte Blätter oder gelappte Blätter, wie bei der Eiche beispielsweise sind, und dass dann die Lappung der Blätter zum Beispiel zunimmt. Das ist so der Unterschied zwischen dem, was ist angeboren und was hat der Baum, wir nennen es, für eine Plastizität, um als Baum, der schon da ist, auf Veränderungen zu reagieren. Und da ist so eine übereinstimmende Erkenntnis, dass Bäume, wenn es sich nicht zu schnell in eine bestimmte Richtung verändert, relativ eindrucksvoll sich anpassen können. Aber wenn wir jetzt beim Klima erwarten, dass es sich für Bäume in relativ kurzen Zeiträumen in eine ganz bestimmte Richtung verändert, dann wird das die Grenzen der Plastizität auch bei einigen Baumarten überstrapazieren.
In den Städten. Jene Arten aber, die den Hitzestress in den Städten bislang aushalten, das sind auf lange Sicht dann auch jene Bäume, die es in den Wäldern trotz Klimawandel halbwegs kommod aushalten werden. In Frankfurt beispielsweise werden derzeit einige Baumarten gezielt angepflanzt, um deren Stresstoleranz zu testen. Hierzu gehören zum Beispiel die Hopfenbuche, die Säulenhainbuche, der Eisenholzbaum, die Blasenesche und die Lobelulme.
Was ja ganz wichtig ist bei Wäldern, ist die natürliche Selektion, dass durch Naturverjüngung unter den neu aufwachsenden jungen Bäumen die herausgefiltert werden, die mit den jetzigen Verhältnissen am besten klarkommen. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt Bäume pflanze, auch wenn ich jetzt neue Baumarten pflanze, dass auch wieder erstmal Erfahrungen gesammelt werden müssen. Wie kommen die denn mit diesen sich ändernden Bedingungen klar? Und da ist längst nicht sicher, dass das zum Vorteil der Nichtheimischen wäre, sondern insofern bin ich tatsächlich entspannt, dass mit den allermeisten einheimischen Baumarten, wenn man jetzt guckt, wie die sich in der Stadt, wo sie ja den Stress schon haben, der für den Wald in 50 oder 100 Jahren erwartet wird, wie sie damit klarkommen, dann ist davon auszugehen, dass die meisten der einheimischen Baumarten in unseren Wäldern damit klarkommen werden.
Professor Andreas Roloff vom Lehrstuhl für Forstbotanik der Technischen Universität Dresden. Mit diesem durchaus optimistischen Ausblick endet diese Ausgabe von HR Info Wissenswert. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.